Herr Jesus, Ihr Einsatz bitte.
Attacke.
Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 91. Heute mit dabei die Alex.
Bonjour.
Der Jesus.
Gute.
Und der Marvin.
Hallo.
Hallo in die Runde. Eigentlich hätten wir noch so einen lustigen Soundjingle gehabt, den haben wir jetzt aber nicht rechtzeitig reingekriegt. Vielleicht tut sich da irgendwann in den nächsten Folgen irgendwas.
Ganz sicherlich.
Ganz sicherlich.
Ich bin optimistisch.
Nicht ganz so lustig war das Spiel gegen Fürth.
Boah, was ein Gekrütze. Also jetzt mal ganz ehrlich, ja. Ich meine, man geht ja immer ins Stadion mit den höchsten Hoffnungen und man weiß, dass man oftmals auch enttäuscht wird. Ich bin reingegangen, war nach 25 Minuten voll des Glückes, ja, nachdem die Eintracht schon früh in Führung gegangen ist durch den Meier, hab gedacht, geil, das war genau das, wovon wir gesprochen haben in den letzten Podcasts, dass du gegen Fürth wirklich ein frühes Tor brauchst, um eine Torflut zu inszenieren, ja, um da wirklich gut ins Spiel zu kommen. Jetzt haben sie früh das Tor gemacht, aber nach dem Tor hast du gar nichts mehr gesehen.
Hm.
Also ich habe es ja schon geschrieben und ich finde, das war die schlechteste Leistung der Saison. Und das Spiel war auch sehr, sehr schlecht. Also generell sind die letzten Spiele, ist irgendwie das Spielniveau extremst nach unten gegangen. Und wie du es gerade gesagt hast, Marvin, eigentlich müsste das 1-0 ja so ein Dosenöffner gewesen sein, aber irgendwie, es war genau das Gegenteil, weil danach ging ja so gar nichts mehr. Also irgendwie, es gab keine Geschwindigkeit, es gab irgendwie keinen Kampf und wir hatten halt echt, keine Ahnung, 3, 4, 5 Spieler weniger auf dem Platz. Also Katastrophe.
Also ich bin da gar nicht so, wie soll ich sagen, so negativ gestimmt wie ihr. Fürth hat's einfach gut gemacht, da kann man nichts sagen. Die sind super aggressiv auf dem Platz gewesen.
Ja.
Die sind konstant. Wann immer wir einen Ball geführt haben, haben die denjenigen gedoppelt oder sind sogar mit 3 Mann draufgegangen. Die haben ein extrem hohes Laufpensum abgeliefert. Und das ist halt auch das, was wir in den letzten 2 Spielen schon mal gesagt haben. Über einen Kampf können wir halt nicht. Wir haben auf den Außenbahnen einen 1,60 Meter großen Aigner und einen 1,50 Meter großen Inui, die beide nicht mehr wie 60 Kilo auf die Waage bringen. In der Mitte haben wir einen 2,10 Meter langen und genauso schmalen Alex Meyer, der jetzt auch nicht derjenige ist, der brutal in die Zweikämpfe reingeht. Du hast auch mit Schwegler und Rode keine aggressiven Zweikämpfer dabei. Das haben wir einfach nicht. Und das sind halt einfach die Mittel, mit denen die uns mürbe machen können. Und es hat, also ich finde, Fürth hat's einfach geil gemacht und uns fehlen da die Mittel. Und ich fand jetzt gar nicht so, dass wir da jetzt, keine Ahnung, oder dass ich halt mega enttäuscht war. Klar war ich enttäuscht, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, oder auch heute nicht sage, die Mannschaft hat grottenschlecht gespielt. Die wussten sich einfach nicht zu helfen. Und das ist
ja,
halt das.
Also genau, das finde ich ja, ist das, was du der Mannschaft als Vorwurf machen kannst. Also, ob sie jetzt irgendwie körperlich dagegen halten können, da bin ich bei dir, da haben wir einfach nicht die Spieler für. Ist so. Aber was das Thema Laufpensum angeht und wirklich so die Basics, weil ich fand es halt teilweise wirklich erschreckend. Auf Ocean kommen wir ja wahrscheinlich auch noch und was da gerade los ist. Aber unabhängig von ihm, dass wirklich super viele Spieler nicht mal die einfachsten Pässe hingekriegt haben und wirklich die einfachsten Aktionen. Und hey, ein Heimspiel gegen Fürth, der wirklich direkte Konkurrent, also wenn wir mal die Tabelle außen vor lassen und dann sagen, wer sind so unsere Konkurrenten, gegen die wir zwingend punkten müssen, dann gehört für mich Fürth zu Hause definitiv dazu, dass du da dir von denen den Schneid abkaufen lässt, das ist eine blanke Frechheit.
Also mal ganz ehrlich, ich muss mal sagen, ich finde nicht, dass wir eine komplett körperlose Mannschaft haben und du hast eben Rode aufgezählt, Alex. Rode ist für mich schon ein ziemlicher Kämpfertyp, ist auch einer, der wirklich reingeht. Also
ja, das ist ein Beißertyp, aber ja. Das ist niemand, der mit körperlicher Präsenz auch einem Zweikampf standhalten kann, wenn er mit 2, 3 Mann
Koloss.
Attackiert wird.
Da hast du recht, ist kein Koloss. Da hast du vollkommen recht. Und gerade wenn du auch die Eigner und Inui ansprichst. Aber ganz ehrlich, gut, okay, dann sind wir das vielleicht nicht, aber dann musst du halt einen anderen Weg finden, hier zu bestehen. Weil natürlich macht es Fürth so, weil die gegen den Abstieg spielen, die wissen gleich am ersten Tag, worum es geht.
Ja, aber genauso hat es ja auch Stuttgart gemacht.
Ja, natürlich hat's, ja gut, aber das zeigt mir doch nur, dass, aber dann kann ich nicht jeden, immer die Eintracht, also so in Schutz nehmen und kann sagen, naja gut, die anderen haben halt das gut gemacht. Natürlich haben die das gut gemacht, aber ich finde halt gerade gegen Fürth, gegen Stuttgart, das ist nochmal eine andere Qualität auf dem Platz ist, weil die auch offensiv eigentlich immer gefährlich waren. Die haben ein Offensivpotenzial, wie ich vorhin, gestern, oder was weiß ich, von der Woche schon gesagt habe, mit Ibisevic, mit Hanik, da geht theoretisch viel mehr. Aber Fürth hat ja nicht dieses Potenzial, wenn ich mir sehe, wenn ich sehe, dass dieser alte Asamoah immer noch im Sturm da rumwuselt. Ja, tut mir leid, Asamoah ist für mich kein Bundesliga-Stürmer mehr. Ja, der macht auch viel mehr Mist, als er so gescheite Sachen macht. Und natürlich hat es Fürth, wie du gesagt hast, Alex, die haben es richtig gut gemacht, die standen immer eng bei uns, die sind aggressiv draufgegangen, aber da muss ich mich als Mannschaft auch mal einstellen. Und gerade wenn ich 1-0 führe, wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre, hätte ich, glaube ich, weniger zu kritisieren als jetzt nach dem 1-1. Weil das die Tatsache, dass wir schon geführt haben und dass wir das uns wieder haben nehmen lassen und wie leicht wir uns das haben nehmen lassen, durch eklatante Fehlpässe. Ein Anderson, der nicht wusste, bei welcher Mannschaft er überhaupt spielt teilweise. Ich hatte das Gefühl, dass er teilweise hier den Stürmern eine Vorlage geliefert hat. Das war fürchterlich. Auch das Stellungsspiel war grausam. Leute wie Oczipka, der wirklich positive Entwicklungen in den letzten Wochen genommen hat, seitdem er bei der Eintracht ist, hat am Freitag unglaublich schlecht ausgesehen. Stoppfehler, hat die Bälle ins Ausgejagt. Da ist fast keiner an sein Leistungsniveau rangekommen.
Also wer mir da viel eher aufgefallen ist, wer weit weg von seinem Leistungsniveau war, war ein Schwegler und auch ein Rode. Also gerade beim Schwegler ist mir auch aufgefallen, dass der viele Wege einfach nicht gemacht hat. Dass du ihn auf dem Platz mal stehen siehst, dass er da steht und guckt, was der Rest der Mannschaft macht. Das hast du extrem selten und das war bei Fürth, oder beim Fürth-Spiel war das konstant der Fall. Also der ist extrem wenig gelaufen und dadurch hatten wir natürlich auch immer die Unterzahlsituation im Mittelfeld, weil das halt Räume sind, die wir ansonsten gut besetzt hatten. Und da hat sich bei uns in der Mitte immer ein Loch aufgetan. Und wir haben es auch nach vorne hin immer wieder versucht, ja, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen und über die Außen war kein Spiel möglich, weil sie das schon vor der Mittellinie unterbunden haben. Dann haben wir es durch die Mitte versucht und dann war halt, Thema Ocean, da brauchst du halt auch keinen Blumentopf drauf zu wetten.
Ja, ich meine, Ocean hat halt auch Pech gehabt, weil er auch von den Außen nichts bekommen hat. Für mich war Aigner unglaublich schlecht und Inouye, da brauchen wir auch nicht drüber zu reden. Wie wir alle jetzt ja schon sagen, der Kollektiv war der Angriff, bis auf Meyer, der wirklich bemüht war, auch das 1-0 gemacht hat, war das komplett zum Kotzen. Also wir haben doch nach dem 1-0 auch, glaube ich, gar nicht mehr eine großartige Torchance gehabt, bis auf den sich Ocean selbst erarbeitet hat, wenn ich darüber nachdenke, das war da auch ein Fehler von der Innenverteidigung, von der Abwehr von Fürth, da hat er sich den erarbeitet und dann legt er sich zu weit vor und dann wird die Aktion doch nicht gefährlich. Oder Inouye, ich glaube, Inouye war auch noch ganz gefährlich vorm Tor, hat einen Ball vertändelt, das sind so Dinge, die musst du sicher verwandeln.
Ja, also das Ding vom Ocean, also das war null gefährlich. Also der hat den Ball versucht zu stoppen und dabei ist er ihm, glaube ich, 10 Meter nach vorne vom Fuß abgesprungen.
Unglaublich.
Also das war tatsächlich dilettantisch bis zum geht nicht mehr.
Ja.
Das Thema Ocean, also für mich ist es durch. Der kann meinetwegen da vorne reinstellen, aber das ist, ob er da ist oder nicht, können noch mit 10 Mann auftauchen.
Jesus, du hast ja Ocean schon vorhin angesprochen, wie siehst du das?
Also im Spiel selbst fand ich es katastrophal. Also es war wirklich schlimm und ich fand ehrlich gesagt auch schlimm, dass er ihn nicht zeitig rausgenommen hat, weil wenn ich es richtig mitgeregt habe, gab es ja auch irgendwie Ocean-Rausrufe oder ist er irgendwie ausgeschnitten worden und so weiter.
Gab es bei mir Blogs so mehr oder weniger, ja.
Also das finde ich erstmal grundsätzlich scheiße. Ja, du kannst nach dem Spiel auspfeifen, kannst da machen, was du willst, aber ich finde es immer assig, wenn du irgendwie einen Spieler, der ja jetzt erstmal nichts Schlimmes gemacht hat, außer dass er scheiße spielt, wenn der irgendwie alleine dann ausgepfiffen wird. Ja, das ist einfach peinlich. Finde ich hinsichtlich der eigenen Mannschaft einfach scheiße.
Ich finde generell die Pfiffe scheiße. Also mir ging es auch auf den Sack, dass nach dem Spiel gepfiffen wurde.
Ja.
Also mal Kirsche im Dorf lassen. Wir haben 10 Spiele vorbei, wir haben 20 Punkte auf dem Konto. Wir haben die Hälfte des Ziels schon nach einer Zeit geschafft, die wir uns vorher nie erträumt haben. Wir sind Tabellendritter und wir haben unentschieden gegen Fürth gespielt. Also da brauche ich nicht anfangen zu pfeifen.
Ja, gut, ja, wobei also, ich sage, nach dem Spiel, wie gesagt, wenn du Kohle bezahlst, siehst ein scheiß Spiel, kannst du nach dem Spiel schon mal pfeifen, ist okay.
Alter, also, wo sind wir denn? Sind wir bei Bayern, wo gepfiffen wird bei einem Unentschieden?
Nein, aber
ich will so eine Kacke nicht im Stadion sehen.
Nee, aber Alex, das ist auch Unsinn. Das ist wirklich Unsinn, weil hier geht's schon gegen Fürth. Und gegen Fürth hättest du auch auch wenn wir schlecht gestartet wären, hättest du schon erwarten können, dass wir zu Hause gegen direkten Konkurrenten 3 Punkte holen. Ich denke, das
natürlich
ist schon.
Natürlich wären 3 Punkte schön
ja,
gewesen.
Aber außerdem waren die Pfiffe ja auch nicht lang.
Beim ersten Spiel, wo es kacke läuft, anfangen zu pfeifen.
Also die Pfiffe waren, das waren 5 Sekunden und danach war es auch okay. Ich bin auch kein Fan davon und ich finde es wirklich verwerflich, das muss ich mal ganz klar sagen, dass Ocean hier rausgepickt wird. Ich meine, wir sprechen auch darüber, hat keine gute Leistung abgeliefert, aber Ocean rausrufe, die im Stadion, finde ich auch unter aller Sau. Das muss auf keinen Fall sein. Aber für mich sind, das höre ich auch immer wieder, das wird ja auch immer wieder gesagt, wenn nach dem Spiel, wenn dann der Unmut bekundet wird und gerade in der Form, das waren 10 Sekunden, wo ein bisschen gepfiffen wurde, da war es auch okay. Das war jetzt kein minutenlanges Five-Konzert und das kam für mich auch eher von der Haupttribüne als von den eigentlichen Fans, wenn wir das mal so sagen wollen. Ja, finde ich jetzt auch nicht ganz so wild, weil es ging auch gegen Fürth und da, ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, wenn wir gegen die tollen Mannschaften 3 Punkte holen, wenn wir gegen die Mannschaften, die unten stehen, keine 3 Punkte holen. Weil im Endeffekt sind wir nämlich dann genauso unten drin wie die Mannschaften, die auch da unten drin sein sollten, wie Fürth. Das bringt uns nichts. Wir müssen gegen die direkten Konkurrenten punkten. Wenn wir das nicht machen, dann kommen wir wieder in den Teufelskreis.
Ja.
Und da sitzen auch 20 Punkte jetzt nichts. Weil das kann
da
ganz schnell
auch, da auch, Marvin, da hast du von Anfang bis Ende recht. Mir geht's nur ums Pfeifen. Und in der jetzigen Situation muss einfach niemand pfeifen.
Ja.
Weißt du, ja, wenn wir da unten stehen würden mit 6 Punkten und würden dann unentschieden gegen Fürth spielen,
ja,
dann hätte ich dagegen überhaupt nichts gesagt und dann wäre ich wahrscheinlich auch einer derjenigen gewesen, die nach dem Spiel gepfiffen hätten. Ja, aber klar, in der jetzigen Situation zu pfeifen, du kannst nicht in der einen Woche das Team feiern bis zum geht nicht mehr und kaum geht ein Spiel verloren und ein Spiel unentschieden, fängst du an zu pfeifen. Das geht einfach nicht.
Vielleicht gibt's da schon keinen Realitätssinn mehr bei einigen Leuten, die dann wirklich denken, nur weil wir jetzt auf Platz 2, auf Platz 3 waren, dass wir jetzt hier wirklich in die Champions League kommen. Ich habe auch, und das muss ich sagen, das habe ich mit peinlicher Miene schon fast verfolgt, dass am Anfang der Zusammenfassung bei Sky wieder einer irgendwie die deutsche Meisterflagge, deutsche Meisterschale hochgehalten hat bei den Eintracht-Fans. Da muss ich sagen, alter Falter, finde ich noch nicht mal wirklich lustig, weil finde ich eigentlich fast eher grenzwertig peinlich, weil keiner kann sich wirklich damit auseinandersetzen, dass wir irgendwie Meister werden oder so. Also da hat schon ein bisschen Realitätsverlust wahrscheinlich mit reingespielt, ne?
Ja.
Vermutlich.
Ja, wir sind ja auch nicht nur knapp Dritter, ne? Also wir haben ja auch noch einen gehörigen Abstand zu den meisten Vereinen nach unten. Das ist ja nicht so, dass sich da oben gerade 10 Vereine tummeln. Also daher.
Ich meine, man kann irgendwie beide Seiten verstehen. Auf der einen Seite, klar, die Situation ist jetzt nicht so schlecht, dass man da jetzt irgendwie die Mannschaft auspfeifen muss, aber wie Jesus ja schon sagte, du gehst ins Stadion, du zahlst Geld, du willst ein gutes Spiel sehen, du spielst gegen den direkten Konkurrenten und dann hast du so das Gefühl, bei der Mannschaft geht nicht viel und die lassen sich da ein bisschen hängen oder was auch immer, dass man dann auch so ein bisschen, ja, mal drüber übers Ziel hinausschießt, ist auch irgendwo nachvollziehbar.
Was ist das denn heute für ein Haupttribünengebabbel hier, wo der Marvin gerade eben gesagt hat, die Haupttribüne hat gepfiffen. Jetzt kommen hier die ganze Zeit Argumente, dass wir fürs Spiel bezahlt haben.
Ja, gut, das habe ich. Ja.
Aber ist
Jesus,
das so?
du wolltest noch was sagen, ne?
Ob ich das Spielergebnis von meinem bezahlten Eintritt irgendwie in Verbindung bringe. Was mir auf den Sack geht, ist, dass permanent Leute mir vor der Nase rumstehen, weswegen ich vom Spiel nichts sehe. Dann rege ich mich auf, dass ich dafür Geld bezahlt habe, aber ich reg mich nicht dafür auf, dass ich meine Dauerkarte bezahle, weil wir 1-1 gegen Fürth gespielt haben.
Nö, da würde ich mich auch nicht drüber aufregen. Nur der Punkt ist, man kann ja jetzt auch nur, weil die Eintracht irgendwie einen guten Lauf hatte und jetzt im Prinzip in der Tabelle auch gut dasteht, kann man jetzt nicht irgendwie, sagen wir mal, kritiklos werden und einfach sagen, da akzeptiere ich irgendwie jeden Käse, den sie zusammenspielen.
Ja.
Und das kannst du einmal für die gesamte Mannschaft sehen, aber halt auch für den Einzelnen, um auch nochmal auf den Einzelnen zurückzukommen. Also die Leistung zum Beispiel von einem Ocean oder auch von einem Inui ist für mich echt eine Katastrophe, egal wo wir jetzt stehen und egal wie die Rahmenbedingungen sind, einfach weil ich halt sagen muss, das ist halt teilweise nicht mehr so bundesligareif. Und da wäre wirklich der Punkt, was kannst du da oder was kann da der Trainer machen? Und eine Option wäre tatsächlich, dass du einfach mal sagst, irgendwie Denkpause und einfach mal das nächste Spiel von der Bank aus beginnen sehen und vielleicht sich da noch mal ein bisschen reinhängen. Weil so spielen wir halt wirklich immer mit irgendwie 2-3 Mann weniger.
Also bei Ocean bei Ocean ist es halt tatsächlich so ein Thema, das muss irgendwie jetzt mal langsam geklärt werden. Weil ich meine, wir sagen das seit Wochen, der hat, seit er für uns spielt, hat er ein Tor gemacht. Und das war auch eher so ein Abstauber-Ding. Das kann nicht sein. Und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt die letzten 8 Spiele überragend gespielt hat und jetzt mal Durchhänge hatte. Der bringt ja, seit er da ist, keine Leistung. Und da kann er 100-mal sagen, dass er guten Ball halten kann und nach hinten mitarbeitet und bla bla bla. Er ist Stürmer, er muss Tore machen. Nicht nach hinten arbeiten. Ja. Er soll dann ins defensive Mittelfeld stellen.
Ich wollte gerade sagen, also Inui ist das eine Thema, der hatte halt jetzt ein paar schlechte Spiele, da kann man das vielleicht noch ein bisschen anders bewerten, aber gerade bei Ocean, da war ja von Anfang an die Leistung nicht da, also das ist dann nochmal ein ganz anderer Maßstab, den du dann da anlegen musst.
Ja, Inui, das ist auch, also wie gesagt, ich stimme da mit euch komplett überein, wir werden da heute keinen Kritikpunkt finden, wo wir uns auseinandersetzen können, kontrovers, weil wir da alle, glaube ich, das Gleiche gesehen haben, sowohl auch bei Aigner, der nicht so gut war, wobei er noch mehrere gute Spiele gemacht hat, aber Inui, da zeigt die Formkurve halt grandios nach unten. Ja. Ihm fehlt dann auch die Körperlichkeit, die Robustheit, sich durchzusetzen, gerade gegen Gegner wie Fürth, und wenn ich das merke, und das war ja auch okay, da fand ich den Wechsel dann auch sinnvoll, dass der Matmur dann ja reingekommen ist für Inui, das ist dann vollkommen akzeptabel, aber Ocean, ich muss auch sagen, Ocean hat auch nicht viele Bälle bekommen, ganz klar, das ist mir aber egal, und ich kritisiere trotzdem, weil er auch einfach halbherzig agiert hat, er war nicht voll bei der Sache, viele Körperduelle, viele Kopfballduelle in der Luft, da hat er für mich nicht total fertig, total bereit gewirkt, da hat er für mich nicht so gewirkt, als würde 100% in die Sache legen, und wenn es dann trotzdem nicht klappt, dann kann man nichts machen. Ich meine, natürlich bekommt er auch nicht so viele Chancen, aber für mich hat er auch nicht so mitgearbeitet, dass ich sagen kann, er war trotzdem eine Verstärkung fürs Team, er war einfach komplett schwach, hat sich auch kaum selbst Chancen erarbeitet, und dann muss ich einfach sagen, das ist bei einem Tor in 10 Spielen nicht das, was ich mir unter einem Bundesliga-Stürmer vorstelle.
Ja. Also, was ich mich wirklich dann gefragt habe, so ab der 60. aufwärts, war, was ist der Grund, warum er ihn drin lässt? Ich habe jetzt irgendwie die Tage noch gelesen, irgendwie die Aussage von Fever, ja, der Ocean braucht irgendwie ein paar Spiele, um irgendwie reinzukommen und so weiter und so fort, und ihm fehlt irgendwie die Spritzigkeit, bla bla, also das ganze Ding. Sagen wir mal, nehmen wir das mal für voll, okay, dann müsste er jetzt irgendwie in 2, 3 Spielen dann kommen. Umgekehrt, wenn dem jetzt nicht so ist, sondern er halt einfach da seinen Spieler nicht in die Pfanne hauen wollte, dann muss ich mich halt echt fragen, wie schlecht sind irgendwie die anderen, die hinten dran sind, und wie alternativlos scheinen wir im Moment zu sein, dass du den Sportsfreund da halt so, sagen wir mal, auch sich selbst überlässt. Weil ich glaube, es ist eben, ich hatte auch so das Gefühl, dass irgendwie Ocean selber jetzt ein bisschen einen gesenkten Kopf hat.
Ja, hat er auch gehabt, aber das kam ja auch sofort, dass Ocean auch selbst an Motivation, hat so ein bisschen an Motivation gemangelt, so kam es mir vor. Ich meine, ich kann verstehen, dass du sagst, okay, das ist gegen seinen ehemaligen Club, da will er spielen, aber er hat für mich auch nicht so gewirkt, als wollte er spielen, als wäre er spielfreudig. Und da muss ich dann wieder sagen, so ein Asamoah, der zwar irgendwie kaum einen Ball gerade reden kann und eigentlich auch nur noch mit dem Gegenspieler beschäftigt ist, hat aber für mich dann fast noch mehr Gefahr gezeigt. Und das heißt schon was, weil Asamoah ist für mich wirklich kein Bundesliga-Stürmer. Und dann Ocean erst recht nicht. Aber wie du eben richtig gesagt hast, wir haben halt die eklatante, einen Mangel an Auswahl. Das ist ganz krass. Das ist richtig.
Weiß ich gar nicht. Also wir hätten doch Alternativen gehabt. Ja. Ich meine, der Matmur hat vorne auch schon in der Spitze gespielt und er hat kein schlechtes Spiel gemacht. Wir waren mit dem vorne drin besser als mit einem Ocean. Und auch wenn du einen Matmur vorne reinstellst, hast du auf der linken Seite, wenn du einen Inui rausnimmst, immer noch Optionen. Ich meine, er hat ja einen Köhler gebracht.
Ja, das stimmt schon. Da hast du vollkommen recht. Aber ein Matmur ist halt auch nicht der Spielertyp, den du gegen Fürth eigentlich so potenziell brauchst. Du brauchst eigentlich schon einen Ocean, so einen Reiser, der die Lücken, der Lücken schafft und so weiter und so fort. Und Ocean, und Matmur ist halt dann auch eher so der quirlige Spieler, der gegen spielstarke Mannschaften dann besser zum Zug kommt, als halt ein Ocean. Aber da gab's ja keinen. Selbst ein Hopfer
ist eher so der quirlige. Auch da hätten wir eine Alternative. Also,
welche denn?
Ich weiß nicht, was das Thema Friend, was das ist.
Ja, klar.
Ich raff's nicht.
Ja, okay, aber ich meine jetzt, es ging ja jetzt konkret um Freitag, und am Freitag war er gar nicht auf der Bank. Ne?
Ja, aber du musst doch, also so langsam musst du doch halt auch mal ein bisschen nachdenken. Ne? Also ja, ich meine, auf der einen Seite gibt's Aussagen vom Ruchhagen, dass wir auf keinen Fall in der Winterpause irgendwelche Transfer tätigen. Dann hast du auf der Bank einen Dosh Kuemaha, über dessen Fitness wir uns gerne streiten können. Du hast einen Hoffer und du hast einen Friend und du hast einen Ocean, der nichts bringt. Also du musst doch auf die Potenziale, die du hast, zurückgreifen. Und du kannst ja. dann nicht einfach einen Friend kategorisch ausschließen. Ich meine, wir haben ein paar Mal im Training gesehen, der hängt sich tatsächlich rein. Der ist meiner Meinung nach auch einer derjenigen auf dem Platz, die sich immer zu Wort melden. Ich kapiere es nicht.
Ja, Alex, du hast richtig gesagt, zu Wort melden. Er ist ja auch einer, gerade wenn wir die Trainings mal oft beobachten, ist ja auch einer, der irgendwie so noch ein Bezugspunkt so eigentlich zu den ganzen Spielern ist. Ne? Also immer in den kleinen Trainingsgrüppchen, in denen er ist, ist er schon so ein bisschen der Lidl-Typ. Das hattest du mal, glaube ich, beim Training gesagt, Alex. Ne? Ist er auch so derjenige, so der Ansprechpartner und so. Also da funktioniert es doch schon. Ne? Das ja. ist dann auch komplett konträr zu den Aussagen, die jetzt über die Bild-Zeitung getätigt werden, wo gesagt wird, naja, also Eintracht kann sich abschminken, mich zu verkaufen. Ich bleibe hier und setze meinen Vertrag aus. Also in dieser harten Form. So kommt es einem dann beim Training selbst doch gar nicht so rüber. Da merkt man auch, wie viel dann die Bildzeitung vielleicht noch mit reininterpretiert und wie die
in den Zitaten war ja auch nichts davon zu lesen mit, ich sitze meinen Vertrag aus. Das war ja jetzt tatsächlich nur die Bildüberschrift. Und unten genau. hat er dann gesagt, es ist schon schwer. Die Angebote aus dem Ausland sind halt für ihn einen krassen Gehaltsverzicht. Und ich glaube, er hat irgendwas gesagt mit, naja, man muss ja auch mal sehen, ich bin ja auch schon 32 oder so. Mein Gott, da hat er doch eigentlich recht.
Ja, klar.
Ja, ich glaube, bei so Aussagen, da ist aber auch viel von dem Manager von ihm mit drin. Also da glaube ich auch, dass da weniger Aussagen da irgendwie von ihm kommen, sondern von dem Manager, der dann da versucht, auch so ein bisschen Stimmung zu machen.
Klar. Aber, er sagt auch wieder, die Alex, wenn wir die Kerle schon bezahlen, dann müssen die doch wenigstens mal ein bisschen Leistung für uns bringen. Und schlechter als ein Ocean kann kein Spieler Stürmer in unserem Kader sein. Momentan.
Nicht mal, wenn du die Beine zusammenbindest.
Ja. Also da fehlt mir auch jeglicher Glaube. Natürlich ist Friend wahrscheinlich auch mit seinen 32 wahrscheinlich erst recht nicht mehr der Spieler, der in der Bundesliga noch großartig auftrumpfen wird. Aber irgendwas muss auch...
Nee, der passt nicht ins Hunting-Profil rein mit jung, hungrig, bla bla bla. Aber das passt da auch schon auch nicht. Der ist auch nicht jung, der ist nicht deutschsprachig, der ist nicht... Ja, eigentlich passt da auch nicht.
Ja.
Ich meine, der Hoffer ist ein guter Stürmer, keine Frage, aber da haben wir auch schon 100-mal gesagt, den kannst du bringen, wenn du mit zwei Spitzen spielst. Aber solange du mit nur einer Spitze spielst, ist es der Hoffer nicht.
Oder
so, und dann
jetzt
bleiben dir eben noch die zwei Optionen. Wenn der Oceans nicht ist, dann hast du halt noch einen Friend und einen Kuemaha.
Und Kuemaha ist ja anscheinend verletzt und Friend spielt keine Rolle. Und dann, genau. dann stellt sich die Frage, ob wir zurück zum spanischen System spielen sollen. Der Spanier kennt es doch sicherlich.
Du meinst mit der falschen Neun beziehungsweise ohne Stürmer?
Ja.
Ganz offen und ehrlich, da wäre ja der prädestinierte Kandidat ist dafür ja Matt Moore in der Regel.
Ja.
Why Not hat ja gegen, wen war es? Habe ich jetzt schon wieder vergessen, vor zwei Spieltagen.
Naja, wir haben einmal gegen Hannover gespielt, da hat er ein Tor geschossen.
Genau, ganz genau. Ja, meine ich doch, das Feuerwerk gegen Hannover. Also war jetzt nicht schlechter als die anderen Spiele, im Gegenteil. Von daher, ich schätze mal, dass wir mehr Bewegung drin haben, mehr Geschwindigkeit. Vielleicht, also die Alex hat es, glaube ich, vorhin auch schon gesagt, die Argumentation pro Ocean ist ja immer, er kann die Bälle so toll annehmen, abschirmen, irgendwie Wand spielen und so weiter und so fort. Das Problem ist aber, er macht's halt nicht. Also von daher kannst du auch irgendwie auf das Spielerhalten verzichten und einfach einen Spieler reinbringen, der mehr Spielwitz, mehr Geschwindigkeit, mehr Tiefe in das Spiel reinbringt. Und das wäre im Moment tatsächlich Matt Moore.
Ja. Ja, so ist es, ne? Also ich ganz ehrlich, ich würde auch, wenn ich merke, dass es so eng ist, würde ich auch wirklich mal ganz andere Dinge probieren. Selbst, auch wenn ihr jetzt sagt, jetzt kommt ihr gleich an, ja, der ist doch erst recht nicht körperlich genug. So ein Kittel, der momentan überhaupt noch keine Einsatzchance bekommen hat. Weißt du, wenn die anderen alle sich nicht anbieten im Sturm, würde ich das auch mal probieren. Der ist wenigstens quälig und so weiter und so fort. Ja. Und daher, und da hatten wir zumindest auch mal die Chance, und das ist auch was ich kritisiere, vielleicht mal was zu provozieren, ja, im Strafraum. Das ist auch so eine Sache. Wir spielen ja auch viel zu lieb. Wir sind ja im gegnerischen 16er sind wir viel zu freundlich und da gibt's ja auch gar keine gefährliche Szene. Wir hatten in der gesamten zweiten Halbzeit keine gefährliche Szene, sind selbst überhaupt kaum in den 16er gekommen. Aber wenn, naja, weißt du, das sind auch so enge Spiele, da entscheidet sich auch mal das Spiel durch einen Elfmeter. Aber wir werden nie in dieser ganzen Saison nie einen Elfmeter bekommen, wenn wir weiter so spielen.
Ja, wobei Kittel ist halt tatsächlich sehr gewagt. Ich meine, das ist halt auch gerade jemand, der gefällt mir halt im Training auch nicht zu 100%. Da sind 15 Minuten im Training, da ist er voll dabei und auf einmal stolziert er wieder oder rennt irgendwo auf dem Platz rum, wo du denkst, wer ist denn der da hinten? Ist der neu? Gehört der hier hin? Wo der wirklich so überhaupt keinen Bezug hat. Und also bei ihm habe ich halt echt so das Gefühl, dass da, ja, dass da vielleicht wirklich noch irgendwas fehlt. Und also das wäre mir ein bisschen zu riskant, ob ich mich da zu 100% auf ihn verlassen könnte, in dem Moment, wo ich ihn reinwerf, weiß ich nicht.
Mhm. Naja,
irgendwas anderes probieren. Ich meine, du kannst ihn ja auch einfach mal mit auf die Bank nehmen. Also ich meine, dass ein Köhler eingewechselt wird, ja, kann ich halt auch nicht so ganz nachvollziehen.
Hat sie jetzt den auch nicht Köhlerwechsel, Zeit, ja? Den Köhlerwechsel fand ich übrigens auch vom Zeitpunkt einfach blöd, weil für mich ist Köhler kein Spieler, den du reinwirfst und der irgendwie 5 Sekunden später Vollgas dabei ist, sondern ein Köhler braucht immer irgendwie eine Zeit lang, bis der ins Spiel kommt. Und als der dann ins Spiel gekommen war, war das Spiel auch schon wieder rum. Also von daher, das waren entweder so ein paar Gnadenminuten oder irgendwie die Verzweiflung war sehr groß. Also den Wechsel zu dem Zeitpunkt konnte ich ihn ja vorziehen.
Ja, vor allen Dingen hatten ja auch vor Matmu eingewechselt, ne? Ja. Also das wäre halt für mich so der erste Wechsel gewesen, wo ich mir dachte, okay, als erstes kommt, wie immer, Matmur als Einwechselspieler rein. Und dann als erstes einen Köhler zu bringen, weiß ich auch nicht, was er sich davon versprochen hat.
Köhler war nicht zuerst. Es war erst Matmur. Matmur war in der 57.
Okay.
Und Köhler kam erst Viertelstunde vor Schluss. Deswegen macht es überhaupt keinen Sinn. Aber generell ist Köhler kein Spieler, den du einwechselst. Der hat fast noch nie was gebracht, wenn er eingewechselt wurde. Wenn er was bringt, dann nur, wenn er von Anfang an spielt, weil vollkommen stimme ich damit Jesus überein, der braucht sowieso seine Anlaufzeit. Und gerade mit zunehmendem Alter ist und dann in der ersten Bundesliga ist es noch schwieriger für ihn, da überhaupt wieder reinzukommen. Ja? Also es war schon so, dass Matmur zuerst reinkam, dann Köhler, aber dieser Köhlerwechsel hätte man sich komplett schenken können. Ganz ehrlich, du hättest auch mal überlegen können, okay, hole ich Ocean raus und setze dann einfach stumpf in Sturm einen Lang, der sich durchsetzen kann, in Lahnig. Das ist ja auch kein kleiner Spieler, weißt du? Das ist wenigstens dann vielleicht nochmal ein Brechertyp, vielleicht für die eine gefährliche Aktion, für die letzte Ecke oder letzten Freistoß, dass er noch ein Kopfballtor macht, hat er ja jetzt schon mehrmals gemacht, weißt du?
Er hätte uns in dem Spiel sowieso sehr gut getan, weil das einer der einzigen Spieler im Team ist, der sich tatsächlich mit seinem Körper mal durchsetzen kann. Der halt genügend körperliche Präsenz hat und halt auch die würdige Sau dazu ist.
Ja, genau so ist es. Ärgerlich. Aber im Endeffekt können wir sogar noch froh sein, dass wir überhaupt einen Punkt geholt haben. Das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, weil für mich von den Chancen her war Fürth wirklich fast überlegen, hatten die klareren Torchancen. Und wir konnten unglaublich froh sein, dass wir einen Torwart in unserem Kasten haben, der wirklich selbigen fast sauber hält.
Atomgeil. Also das war halt der Oberkracher.
Ja. Was mir auch sehr, sehr gut gefällt bei Kevin Trapp ist einfach diese natürliche Souveränität, die er hat. Es ist ein ganz seltsames Gefühl, aber es kommt eine hohe Flanke rein und man hat nicht in dem Moment, die Flanke reinkommt, so, oh, bitte, kann der Torwart irgendwie hingehen oder kann er irgendwie wegbleiben? Sondern genau, man weiß einfach, oh, er geht zum Ball und im Normalfall pflückt er das Ding sauber runter und der Gegenspieler hat keine Chance. Das ist einfach ein saugutes Gefühl. Also einfach nicht so dieses, der Ball kommt irgendwie nicht halb hoch auf den Torwart zu und du musst halt irgendwie das Bibbern anfangen, sondern einfach, er strahlt so diese Ruhe und Souveränität aus und er hat einfach diese gewisse Körperlichkeit aus der hier, wie ist der Typ, Gary Ehrmann-Schule, das merkst du einfach. Also er ist einfach in präsent in seinem 5-Meter-Raum.
Ja, für sein Alter auch wirklich schon ungemein präsent, auf jeden Fall. Und dann aber auch die Reaktionsschnelligkeit, das war ein verdeckter Schuss irgendwann im Spiel, ja, weiß jetzt nicht genau, wer geschossen hat, war wirklich ziemlich verdeckt und dann ist der wie eine Katze runtergekommen und hat den Ball noch gehalten. Da waren einige Sachen, oder auch beim Rauslaufen, als er den Ball noch irgendwie mit dem Fuß dann weggehauen hat. Also da waren wirklich Dinger dabei, die bei dem Freitagsspiel, wo ich gesagt habe, alle Ehre, ich ziehe meinen Hut. Also war wirklich grandios. Und ganz ehrlich, dafür, dass die Abwehr ja eigentlich relativ kacke war. Ja, ich meine, in Anderson, Demidov ist mir zum Beispiel gar nicht so negativ aufgefallen, aber in Anderson ist wieder rumgeflogen wie sonst was.
Demidov ist mir gar nicht aufgefallen.
Das ist ja gerade das Schlimme. Also der Punkt ist, ich finde, dass wir einfach in der Innenverteidigung, so blöd es klingt und irgendwie so meine Erfahrung ist, es fehlt einfach der klare Chef von den beiden, der die Ansagen macht. Das ist im Zweifel eher noch Zambrano, wenn der spielt mit Anderson zusammen. Aber bei den beiden merkst du einfach, das sind beides irgendwie noch Azubis.
Ja, auf jeden Fall. Naja, ganz ehrlich, keiner von denen hat mal eine längere Bundesliga-Saison in der Bundesliga gespielt, ne? Eine Bundesliga-Saison in der Bundesliga. So ist das, ja. Es könnte eigentlich auch eine Bundesliga-Saison in der Tschechei sein. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. keiner hat mal über längere Zeit Erfahrung in der Liga und das merkst du halt schon, ne?
Ja.
Ja, weil ich jetzt Demidov jetzt gar nicht so negativ fand. Ja, er ist nicht so wirklich viel aufgefallen, aber das finde ich jetzt in dem Moment nicht so tragisch. Und wenn ich ihn bemerkt habe, dann eher positiv im Vergleich zu Andersen, der ja wirklich völlig neben der Spur mal wieder war.
Stimmt. Leider.
Ist halt jetzt die Frage, liegt es jetzt einfach wirklich daran, dass er dann einen wie Zambrano braucht, der ihm dann da klare Ansagen gibt? Oder was war jetzt der Grund dafür, dass es diesmal wieder nicht so richtig funktioniert hat?
Also ich glaube, der Knackpunkt beim Andersen war ja noch nicht mal, dass er viele Zweikämpfe verloren hat, sondern das war ja einfach eine katastrophale Spieleröffnung, die er hingelegt hat. Also die Pässe, die er da gespielt hat, die waren, entweder waren sie so risikoreich, dass sie nur mit Glück bei unserem eigenen Spieler gelandet sind, oder sie sind halt direkt beim Gegenspieler gelandet. Ja. Also die Spieleröffnung war halt tatsächlich eine Katastrophe, was aber auch meiner Meinung nach daran liegt, dass jeder von den Anspielstationen hätte mal 2-3 Meter mehr laufen können, um sich auch einfach mal frei zu machen. Also der hatte auch tatsächlich keine Anspielstation. Es war bis jetzt immer so, dass 2 Innenverteidiger hinten waren, zusätzlich Rode und Schwegler im Wechsel mitgekommen sind, um sich die Bälle zu holen, um selbst das Spiel mit offen zu gestalten. Das war gegen Fürth gar nicht passiert. Die haben einfach ein paar Meter weniger gelaufen. Die Außen standen zusammen mit den Außenverteidigern schon in des Gegners Hälfte, also sie standen halt extrem hoch und waren halt mit 1 oder 2 Mann gedeckt gewesen. Und dann spielst du halt auch keinen sauberen Pass mehr. Ich nehme das alles viel zu sehr in Schutz.
Nee, du hast ja im Endeffekt auch recht, ja. Ich bin halt nur grundsätzlich ein bisschen schockiert über die grausame Defensivleistung, weil ganz ehrlich, das ist eine Sache, das können wir uns nicht im Ansatz gegen die Bayern erlauben, dann hagelt's bis zum geht nicht mehr Gegentore. Und dann ist die ganze Euphorie, die es jetzt noch gibt, teilweise selbst nach dem schlechten Spiel, ist dann komplett vorbei und sowas brauchen wir auch nicht. Dass wir gegen den Tabellenersten, gegen den ganz klaren Tabellenführer Bayern verlieren, das ist durchaus möglich und wäre zu verschmerzen. Aber du musst eigentlich mit einer positiven Grundstimmung auch da rausgehen.
Ja, wie sieht denn die Aufstellung dann aus gegen Bayern? Also ich meine, wie läufst du denn dann auf?
Ich glaube, ich würde einen kompletten Wechsel machen. Ich würde er wird Eigner und... Ja, das ist die Frage. Was willst du machen? Ich meine, es mangelt ja gegen die Bayern, mangelt es ja keinem an Motivation. Also und sowohl Eigner als auch Inui dürften vielleicht dort wieder besser zurechtkommen als gegen Fürth. Kann schon sein. Aber wenn du jetzt sagst, ich will einen Punkt sichern, ne, dann würde ich sowohl Aigner als auch Inui rauslassen und würde dafür unter anderem Lanik bringen und vielleicht noch irgendeinen, um wirklich halt die Defensive zu stärken. Keine Ahnung.
Aber eigentlich ist es doch das Spiel, wo du die geringsten Erwartungen an das Ding hast. Du gehst da von vornherein mit der Einstellung rein, das ist entweder ein besseres Freundschaftsspiel oder wir kriegen sowieso den Arsch voll.
Ja, aber du musst normalerweise auch, du musst eigentlich normalerweise auch diese Einstellung haben und sagen, hier, wir wollen eigentlich mal versuchen zu überraschen. Ne? Nicht, dass wir irgendwie einen Arsch voll bekommen. Also das ist, glaube ich, schon zu negativ. Jesus, was wolltest du sagen?
Also natürlich, der René hat ja schon recht, also das, du kannst, wie es so schön heißt, du kannst ja bei dem Spiel eigentlich nichts verlieren, aber gleichzeitig glaube ich, dass du sehr wohl was verlieren kannst, und zwar so, dass wenn du dort jetzt irgendwie, und das ist ja nicht unrealistisch, 5-6-7-0 auf die Fresse bekommst, dass dann einfach erstmal ein Knackston ist, weil dann bist du in der Woche drauf erstmal nur damit beschäftigt, irgendwie Wunden zu lecken, weil, sagen wir mal, 2-0 bei den Bayern, das ist okay, aber ist alles, was so über ein 4-0 hinausgeht, ja, so ab einem 4-0, das ist erstmal, glaube ich, für den Kopf schwierig zu verdauen. Jetzt kommt aber genau das Problem, was wir für die gesamte oder in der gesamten Saison haben, dass wir einfach defensiv zu schwach sind und ein kompletter Umbau oder ein möglichst großer Umbau würde wahrscheinlich noch mehr Unsicherheit bringen. Das heißt, ich würde gar nicht zu viel umbauen, sondern tatsächlich an ein paar Stellen wechseln, und tatsächlich so ein Wechsel wäre aus meiner Sicht für Inui, würde ich echt überlegen, einen Köhler zu bringen, einfach weil ein Köhler irgendwie taktisch cleverer ist und du dadurch mehr Balance reinbekommen könntest, und gegebenenfalls noch Richtung Aigner was machen oder einen Ocean weglassen und dann tatsächlich irgendwie mit der falschen neuen Matmur spielen.
Klingt eigentlich ganz interessant. Aber dass wir nochmal einen Köhler fordern für die Stammelf, hätte ich mir nicht mehr erträumt.
Ich habe ihn ja nicht gefordert, nur der Punkt ist, sagen wir mal, aus der Situation, in der wir sind und vor dem Hintergrund, was macht am meisten Sinn und auf Basis von dem, was wir so haben, also so ein
dann lasse ich doch Titel eher jetzt irgendwie vielleicht als spielen. Chelozzi könnte ich vielleicht auch spielen lassen.
Ah, das wäre nochmal eine Option, ja. Da kann ich gut mit leben. Aber jetzt sowas wie Kittel, das haben wir ja irgendwie vor zwei Jahren dann mal gemacht. Das hat in München dann halt irgendwie gar nicht funktioniert. Und das glaube ich nicht. Also das wäre zu abstrakt. Aber Chelozzi, ja, bin ich bei dir. Das wäre nochmal eine gute Alternative.
Also ich würde auf jeden Fall das Spiel nutzen, um dem Inui da mal eine Pause in irgendeiner Art und Weise zu gönnen und hier Matmur für einen Sturm halte ich auch für durchaus für eine Alternative für das Ding.
Also Ocean auf jeden Fall raus, da sind wir uns glaube ich einig.
Ja.
Nur die Frage ist halt, was vorne im Sturm machen. Gibt's nur zwei Optionen, entweder stellst einen Matmur vorne mit rein oder du versuchst einen Meier noch offensiver spielen zu lassen, lässt ihn als Spitze spielen und schickst einen Hoffer neben ihn. Das könntest du halt auch noch machen. Ob ich einen Aigner unbedingt rausnehmen würde, weiß ich nicht. Wenn, dann würde ich für einen Inui, der auch keine gute Leistung gebracht hat, einen Matmur spielen lassen. Das wäre so eine Option, mit der ich ganz gut leben könnte. Dass du guckst, dass Hoffer und Meier vorne zusammen spielen und dann über die
eine gute Sache.
Sorry, über die Außen mit Aigner und Matmur kommen.
Bin ich eine geile, bei Hoffer habe ich einfach sehe ich das Risiko, dass der gegen die Bayern-Abwehr und keine Ahnung, wenn irgendwie jetzt Martin ist oder wer auch immer bei denen irgendwie die Sechs spielt, dass der da gar kein Land sieht. Einfach weil zu unbeweglich und technisch zu limitiert.
Klar, aber dann wär's bei Hoffer hat er gemeint.
Bei Hoffer.
Aber dann wäre es halt genauso wie bei denen, die du sonst da reinstellst, ja, weil Ocean glaube ich auch nicht, dass das was bringt.
Aber da hast du eigentlich, wenn du sagst, du willst einen Spieler, der in der Lage ist, im Zweifel auch mal einen Bayern-Spieler auszuspielen, der im Zweifel mal, wenn einem Bayern-Spieler einen Ball verspringt, der in der Lage ist, dort reinzusprinten und mit ein bisschen Geschwindigkeit den Ball mitzunehmen, ja, meine Güte, dann limitiert sich's ja eindeutig auf Matmur und viel mehr ist halt einfach nicht da vorne.
Ja, vielleicht noch Inui, eigentlich wenn er topfit ist halt, ne? Aber es ist halt auch so eine Sache. Schwierig. Ich glaube,
ja, also bei Inui ist es halt auch so ein psychisches Ding, denke ich mal. Also was machst du da jetzt? Schickst du jetzt auf die Bank und sagst, nee, du hast jetzt dreimal Nachgang Kacke gespielt, jetzt ist fertig? Oder versuchst ihn halt zu stärken, weil der ist ja schon jemand, der sehr selbstkritisch ist und auch die ganze Zeit mit sich am Hadern ist und eigentlich derjenige ist, der eher zu viel als zu wenig will. Also genau. Faulheit oder so kann man mir nicht vorwerfen und daher müsste man eigentlich unterstützen und sagen, man gibt ihm noch eine Chance. Aber die Gefahr ist halt echt groß.
Ist halt auch so ein typisch ehrgeiziger Japaner. Das ist ja, das kennt man ja so. Kagawa wurde ja auch so beschrieben in Dortmund. Und die Sache ist ja die, auch in Kagawa hat in seiner ersten Bundesliga-Saison für Dortmund nicht jedes Spiel super gespielt. Ich meine, ich will ihn jetzt nicht komplett direkt vergleichen, aber der hat auch gegen potenziell unterklassige Gegner nicht so starke Spiele gemacht und ist erst aufgeblüht oder vielmehr aufgeblüht gegen Mannschaften, die technisch halt auch anderen Fußball gespielt haben. Also da muss man dem Inui, das ist auch seine erste Bundesliga-Saison, auch noch ein bisschen Kredit vielleicht einräumen. Für mich irgendwie eher noch als bei Ocean, den ich halt jetzt komplett außerhalb der Mannschaft sehe.
Absolut. Also ich meine, bei Ocean ist es vom ersten Tag an so, dass er Kacke spielt. Inui hat gezeigt, was er kann und hat im Moment einen kleinen Durchhänger. Das ist eine völlig andere die Diskussion ist auf einem ganz anderen Level.
Ja.
Ja, ungeachtet dessen würde ich trotzdem sagen, er bräuchte im Zweifel auch eine Pause, weil er vielleicht ein bisschen überspielt ist. Und wann, wenn nicht irgendwie gegen die Bayern?
Ja, gut, okay, ja.
Was mir im Übrigen sehr gut gefallen hat, war, es war jetzt sein letztes Spiel, ich glaube, es war vor zwei Spielen, wie er Jung auf die Sechs gezogen hat und Chelozzi hinten rechts gespielt hat. Also das ist auf jeden Fall eine Option, die man sich mal im Hinterkopf behalten sollte. Auf jeden Fall besser, wie jedes Mal einen Lanisch einzuwechseln, wenn einer der beiden defensiven Mittelfeldspieler mal nicht kann.
Könntest du auch ja. gleich machen. Könntest du zum Beispiel auch gleich machen, könntest sagen, okay, Celotti spielt gegen die Bayern rechte Verteidiger. Hat er nicht auch mal bei der Bayern-Jugend gespielt, ja. Und dann ist ja vielleicht auch noch so eine Sache, Sebastian Jung auf dem defensiven Mittelfeld und vielleicht Schwegler dann mal nach vorne, weil Schwegler ist ja auch definitiv ein technisch beschlagener Spieler, der vielleicht das Offensiv spielt, gerade wenn wir grundsätzlich relativ defensiv gegen die Bayern eingestellt sind. Da vielleicht könnte es auch gut klappen. Also es gibt viele Optionen. Ich denke mal, gerade gegen die Bayern kannst du auch einfach mal ein bisschen was probieren, weil da nimmst dir keiner übel, wenn es nicht klappt.
Ja, eventuell musst du da ja sogar wechseln, weil Schwegler ja im Moment auch nur zur Hälfte trainiert, weil er wohl immer noch Probleme mit seinem Fuß hat. Rode, sorry.
Also sowohl Schwegler als auch Rode würde ich ungern aus der Zentrale wegnehmen. Das wäre tatsächlich wirklich nur die Option, wenn einer von den beiden ausfällt, dass du dann hingehst und sagst, wie die Alex auch schon gesagt hat, nicht den Standardwechsel mit Lanik, dem einfach ein bisschen so die Grundschnelligkeit abgeht, sondern halt einfach einem bisschen schnelleren Jungen, finde ich die bessere Option. Aber wenn die beiden halbwegs spielen können, sowohl Rode als auch Schwegler, dann lass die bitte in der Zentrale, weil was passiert, wenn einer von denen dort fehlt oder irgendwie nicht gut spielt, haben wir ja gegen Stuttgart gesehen, wo über die Mitte im Prinzip alles offen war. Aber der Wechsel mit Celotti auf die Verteidigerposition finde ich grundsätzlich gut. Andererseits, mir gefällt der Celotti so in der eher offensiveren Ausrichtung fast noch besser.
Das heißt, Celotti für Aigner?
Ja, sowas. Okay. Oder halt auf der anderen Seite für Nui, wenn man da irgendwie auf den Köhler verzichten will, weil ich einfach finde, dass er spielerisch stark ist und irgendwie so diesen so ein gewisses frisches Moment nach vorne bringt, was uns einfach ein bisschen abgegangen ist. Siehe seine Torvorbereitung gegen Hannover.
Ja, es wäre auch eine Idee. Also du siehst, es gibt doch einige Möglichkeiten. Muss halt mal sehen, welches Mittel man dann wählt. Aber genau, ich lege mich mal fest, genau in der Formation, gegen gegen Freiburg gespielt haben. Ach, Freiburg, ich bin heute echt alter Falter. Gegen Fürth gespielt haben, genau so werden wir wahrscheinlich nicht mehr auflaufen.
Und ich würde jetzt und hier 5 € wetten, dass wir genau so auflaufen. Dass wenn in der kompletten Standardformation das Ocean vorne drin stehen wird, wir mit Inui auf links, Aigner auf rechts, dass wir, also wenn sich keiner verletzt, wird der Fee genauso gegen Bayern auflaufen, wie wir es jetzt sind.
Glaube ich, ehrlich gesagt auch.
Oh, lasst uns wetten.
Ja, ich wette dagegen. Also ich sag 5 €, dass wir wechseln.
Und ich, wenn sich keiner verletzt, 5 €, dass wir genauso spielen.
Okay. Dann bin ich bei der Alex und sage auch, wenn sich keiner verletzt oder verletzungsbedingt ausfällt, dass wir ebenfalls mit der Stino 11 weiterspielen. Also sprich irgendwie jetzt aktuell Demidorf hinten drin und so weiter, aber sonst den üblichen Verdächtigen.
Okay,
und dann schauen wir mal. Ich halte mit Marvin, ich setze auch einen 5er drauf, dass auf jeden Fall andere auf dem Platz stehen.
Oder alternativ, der Verlierer zahlt in Düsseldorf die jeweils ersten Runden.
Ja, siehst du mal, René, da können wir uns ja freuen.
Die erste Runde zahlt ja sowieso schon mal der Marvin.
Ich?
Das hatten wir doch schon festgelegt.
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Hervorragenden Prüfungsergebnissen.
Ja, schön wäre es, wenn ich das. Das weiß ich ja immer noch nicht, ne? Naja, gut, egal. Hat jetzt nichts mit dem Eintracht-Podcast zu tun, ja. Ich merke, wir schweifen wieder vom Thema.
Aber für dich ist es doch ein gutes Geschäft.
Ja, klar. Also ich kann ja wahrscheinlich komplett voll rausgehen und habe nichts bezahlt. Das ist der Plan. Wunderbar. Nun ja. So ist es.
Wollen wir auf die Ergebnisse auch noch wetten?
Ja, können wir machen. Was meint ihr denn gegen die Bayern?
Also letzte Woche habe ich ja grandios daneben gelegen, ne? Könnt ihr euch noch an meinen Fürth-Tipp erinnern?
Ja.
4-0 oder so?
5-0. Nee, 5-0 hatte ich getippt. Ah, okay. Und nach 27 Sekunden war auch genau das, was ich im Stadion gesagt habe, mein Tipp geht heute auf. war ja dann leider nicht so. Von daher, gegen Bayern bin ich mal ein bisschen zaghaft. Da ich prinzipiell nicht gegen die Eintracht tippe, tippe ich auf ein 2-2.
Ein 2-2. Herrlich. Spanier?
Also, da ich eigentlich prinzipiell auch nicht gegen die Eintracht tippe, aber es einfach zu unrealistisch ist, fürchte ich, dass wir 2-0 verlieren.
Achso, dann mache ich mal. Sehr gut, ja, ich habe jetzt auf irgendwas gewartet, ja. Arbeitsloser Mensch, ja, oder sowas, ja.
Ich brauche Befehle, Marvin.
Ja, jetzt. Ja, ich brauche hier klare Strukturen. ja, ich gehe eigentlich auch davon aus. Nee, ich sage einfach mal ganz optimistisch, irgendwie ein grausames 1-1. Mit viel Gegaukel, aber wir holen uns einen Punkt.
Ich bin positiv optimistisch und sag 2-0 für uns.
Herrlich.
Ich sehe schon, der René, der Jesus und ich, wir werden am betrunkensten sein in Düsseldorf.
Ja, das glaube ich auch.
Dem Tipp von René nach zu urteilen, scheint er auch ganz andere Drogen zu nehmen. Also insofern.
Oh, nee, nicht so richtig. Dann haben wir noch eine Sache auf dem Zettel. Da war irgendwas mit Plan B und dem Herrn Jung. Herr Jesus, erklären Sie sich.
Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich glaube, die Alex wollte das übernehmen.
Ich? Davon gar nichts mitbekommen. Der Herr Jung hat einfach nur nachgeplappert im Interview, was wir seit 2 Wochen sagen. Nämlich, die Mannschaft braucht einen Plan B. Dass wenn halt Vereine wie Stuttgart und Fürth die Mannschaft ein bisschen beobachtet haben, die Spiele analysiert haben und erkennen, dass sie mit körperlichem, aggressiven Spiel, mit Doppeln der jeweiligen Anspielstationen und dem Herausnehmen von Rode und Schwegler aus dem Spiel es schaffen, uns komplett auseinanderzunehmen, dann fehlt der Plan B, sagt der Herr Jung. Hat der Herr Jung recht?
Sagen wir auch.
Schön wäre es, wenn die Eintracht da mal was gegen tun würde.
Ja.
Wobei der Herr Fee ja sagt, es wird keinen Plan B geben. Das ist unser Spiel und das ziehen wir so durch. Auch wenn wir 3-mal Nachgang 5-0 verlieren. Lieber verliere ich oder lieber spiele ich 5-4 oder verliere 5-4 als weiß der Geier was.
Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob ich mich damit anfreunde. Ich meine, es kann ja keiner was sagen, wenn wir am Ende der Hinserie irgendwie mit 27, 28 Punkten da sind, dann ist alles gut und dann hat der Herr Fee, egal wie er es gemacht hat, recht. Und wenn wir dann am Ende der Saison auch noch in der Liga verbleiben, dann hat er auch recht gehabt. Mhm. Insofern, aber vielleicht sollten wir halt auch perspektivisch nochmal überlegen, auch wenn es da ja sehr viele kontroverse Meinungen gibt und der eine sagt, ja, wir suchen noch nach Neuverpflichtungen, der andere sagt nichts. Also ich denke, ich bleibe im Endeffekt dann auch bei Hübner, der ja schon für Verstärkung für vorne und hinten sucht. Das ist das Einzige, worauf ich mich halte. Wenn irgendjemand anderes was anderes plappert, hat er keine Ahnung oder interessiert es mich nicht. Der Hübner macht das schon und vielleicht haben wir im Winter noch ein paar Verstärkungen, die uns dann perspektivisch auch weiterhelfen, weil jeder von uns weiß, warum sind wir damals abgestiegen? Genau, weil wir im Winter nicht die nötigen Verstärkungen geholt haben. Und ich denke, diesen Fehler sollten wir nie wieder machen.
Ja.
Genau, und vielleicht hört der Herr Friend auch auf, mit Herrn Fee seiner Frau zu schlafen und darf dann wieder spielen.
Das ist auch ein Gerücht, was du einfach ganz dreist in die Welt setzt, ja. Ich bin mal gespannt, Alex, wenn du als Quelle bei der Bild-Zeitung genannt wirst, ja. Alex O, ja. Verkündet sich. Ich habe da was gehört mit Fees Frau, ja.
Entlüftet Geheimnis.
Ja, ja, und dann guckt die arme Frau Fee in ihrem Haus in Augsburg, guckt sich die Bild-Zeitung
an.
Im Taunus. Naja, ob die im Taunus oder in Augsburg, sowohl als auch, bei dir haben bestimmt mehrere Wohnungen. Ja, aber im Zweifel auch im Taunus.
Und die wird die Bild-Zeitung aufschlagen und sich denken, verdammte Scheiße, woher weiß die Alex das nur? Ich kenne die gar nicht.
Weibliche Intuition dann im Endeffekt, ja. Aber gut, naja, so ist es schon.
Macht sich am Fee seine Frau ran.
Nun ja.
Nun ja.
Da sehe ich noch die nächsten Anwaltskosten auf den Podcast zukommen.
Ja, Verleumdung.
Du merkst, sage ich nichts.
Ja, ja. Ist auch wesentlich geschickter, sich da rauszuhalten. Ja?
Sollen wir schon mal T-Shirts drucken?
Was steht da drauf? Rob Friend schläft mit Armin Fees Frau?
Oh, wie du es schon förmlich provozierst, ne? Wäre ich jetzt ein Anwalt der Eintracht und würde da zuhören, würde ich ja selbst schon die Klage vorbereiten, lieber Alex.
Du kannst schon mal die Gegenklage vorbereiten, du kämpfst auf meiner Seite.
Ja, wer zuerst zahlt, kommt zuerst. Oh, das war aber sehr zweideutig, so habe ich das jetzt nicht gemeint. Scheiße, also immer diese Zweideutigkeit, jetzt haben wir schon knapp 22 Uhr. Ich glaube, lass uns mal langsam Schluss machen hier.
Ich glaube, das ist für unsere Kasse und für die Anwaltskosten, glaube ich, sehr, sehr tödlich, wenn wir das lassen. Ja, dann freuen wir uns auf ein schönes Fußballwochenende. Samstag 15:30 dürfen wir.
Genau. Alle Zuhörer, schaut mal bei OK Frankfurt rein. Da gibt es den ein oder anderen Blogbeitrag dann auf unserer Eintracht-Podcast-Homepage. Da gibt es auch den ein oder anderen Blogbeitrag, meistens geschrieben von Jesus, der sich mit der Eintracht kontrovers im Schriftlichen auseinandersetzt. So sieht's aus, oder?
Ja, auf allen Kanälen kontrovers.
Ja, vor allen Dingen auch schriftlich auf allen Kanälen.
Ja, 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 klar.
Auseinandersetzt.
Genau. Ja, ja.
An der Stelle würde ich gerne nochmal den Justiziar von der Eintracht grüßen und ihm sagen, dass ich mich immer noch über Schriftverkehr und Antwort, so wie das letzte Mal angekündigt, freuen würde. Und vielleicht ist ja im Rahmen der einen oder anderen Aktiengesellschaft möglich. Besten Dank. Ciao.
Genau. Und wenn nämlich nichts kommt, dann gibt es nämlich auf dem Fußball-Watchblog demnächst nochmal einen Eintrag. Einen bösen Eintrag über die Eintracht. Und das will doch niemand.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, jetzt habe ich aber auch alle Blogs genannt, die uns irgendwie nahestehen. Ich denke, jetzt alles okay, oder?
Genau, hiermit beenden wir dann den Werbeblock.
So, wo ist der Jingle? Wo ist das Jingle? Ja, also jetzt, wenn du schon Werbeblock-Eintrag sagst, naja, gut, egal. Ja, einmal mit Profis.
Ich würde sagen, das bringt hier an der Stelle nichts mehr. Wir machen den Sack zu. Mach's gut.